Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bis vor einem Jahr waren ja noch keine Impfstoffe gegen Corona verfügbar und es gab auch noch keine wirksamen Medikamente bei einer schweren Erkrankung. Und ich glaube, wir alle haben das etwas gespürt in diesem ersten Corona-Jahr, wie sich das anfühlt, wie bedrückend das sein kann, wenn man den Eindruck hat, es gibt eigentlich gar keine Therapie, keine wirksame. Natürlich kennen wir auch sonst eine Vielzahl von Krankheiten, die nach wie vor so gut wie keine Heilungsaussichten haben. Und wenn ein Mensch so eine Diagnose erhält, dann greift er oft nach jedem Strohhalm. Die einen, die fliegen dann in die USA zu irgendeiner Koryphäe und legen Unsummen Geld auf den Tisch. Und die anderen, die gehen vielleicht nach Österreich zu einer Wunderheilerin. Einer der ersten Medizintouristen, von denen die Bibel berichtet, war ein syrischer General, Naeman. Bislang ein kerngesunder Mann, topfit, durchtrainiert, Feldhauptmann des Königs von Aram. Und als General der syrischen Streitkräfte, da hat er so manchen Kampf gefochten und auch erfolgreich gefochten. Dieser Naeman, er war durch und durch erfolgreich, bis jener Tag kam. Vielleicht hat er ihn beim Anziehen seiner adretten Uniform bemerkt. Jenen kleinen Fleck am Fuß. Irgendein Pilz? Eine Flechte? Sicherheitshalber sagt er, ich muss mal zum Arzt. Und der begutachtet die Stelle und er entdeckt weitere Stellen und er schaut immer ernster rein und dann kommt die niederschmetternde Diagnose. Naeman, du hast Aussatz. Du bist leprakrank. Tut mir leid. Ich kann nichts mehr für dich tun. Und da stelle ich mir vor, wie in dem Kopf dieses Naeman, wie da ein Rad in Bewegung geht. Was? Unheilbar krank? Warum ich? Wieso muss mir das passieren? Habe ich falsch gelebt? Hätte ich besser auf die Gesundheit achten sollen? Wofür werde ich jetzt bestraft? Und dann kommt die Hilfe aus einer völlig unerwarteten Ecke, nämlich von einem frommen Mädchen. Und ohne sie wäre die Geschichte des Generals vermutlich ganz anders verlaufen. Wir wissen nicht viel von diesem Mädchen, aber das, was wir von ihr erfahren, das reicht. Das heißt nämlich, es war ein junges Mädchen, das von syrischen Kriegsleuten bei einem Streifzug aus Israel geraubt wurde. Das heißt, da steckt unglaubliches Leid in diesem einen Satz. Das Leid eines jungen Mädchens im Krieg. Geraubt, entführt, getrennt von der Familie, falls überhaupt noch jemand von der Familie am Leben war. Und das heißt doch, dieses Mädchen, das hätte eigentlich allen Grund gehabt, diesem Feind, Naeman, die Pest an den Hals zu wünschen. Dieses junge Mädchen hätte allen Grund gehabt, innerlich mal durchzuatmen und sagen, Gott sei Dank gibt's noch sowas wie Gerechtigkeit. Wer sich an Gottes Volk, wer sich an Gottes Kindern vergreift, den wird Gott bestrafen. Aber wir hören was ganz anderes. Wir hören, sie sagt, wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria lebt, der würde ihn von der Krankheit heilen. Also keine Schadenfreude, kein das geschieht ihm recht, sondern diese tiefe Sehnsucht, dass dieser Mann doch heil werden könnte, dass er doch von Gott heil gemacht wird, dass dieser Mann, auch wenn er bisher andere Götter verehrt hat und kein Interesse am lebendigen Gott hat, den hat er ja auch nicht gekannt, dass diesem Mann geholfen wird. Und liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch wenn wir, Gott sei Dank, ja nicht ungewollt in einem fremden Land leben müssen, auch wir leben ja inmitten von vielen Menschen, denen Gott ziemlich egal ist. Manche dieser Leute, mit denen wir zu tun haben, die setzen uns vielleicht auch zu. Und wir kennen auch Menschen, die ganz aggressiv sind gegen alles, was mit Gott und Glauben und Kirche zu tun hat, die Gott am liebsten aus dem gesellschaftlichen Leben verdrängen wollen. Und wie verhalten wir uns? Was denken wir gegenüber diesen Menschen? Hoffen wir auch insgeheim, dass Gott dem endlich mal eine Lektion erteilt? Wenn sich der Herr X mal mehr an Gott gewandt hätte, dann säße er jetzt nicht in dem Schlamassel. Gehört ihm gerade recht. Das ist die Strafe für den gottlosen Wandel. Oder verspüren wir noch diese Sehnsucht, wenn doch unsere Nachbarn erkennen würden, dass Gott auch ihr Leben heil macht. Wenn die Menschen doch erkennen könnten, dass der Sonntagmorgen, der Gottesdienst, dass das nicht irgendwas Banales ist, sondern das ganz Entscheidende und Hilfreiches für unser Leben. Wenn doch die Kinder, die Enkel verstehen würden, was es bedeutet, ja, die Woche zu beginnen mit dem Lob Gottes am Sonntag, mit dem Gottesdienst. Wenn doch die Menschen in unserem Ort nach der Mitte des Lebens, nach dem Herrn des Lebens fragen würden. Wenn doch die Kinder in der Schule, wie die Kinder im Kindertagesstätte, wenn sie doch Jesus kennenlernen würden als Freund fürs Leben. Dieses junge Mädchen aus Israel, dieses Mädchen war erfüllt von dieser göttlichen Sehnsucht. Denn Gott selbst wird uns vorgestellt, ein Gott, der Sehnsucht hat nach uns Menschen. 1. Timotheus 2, Vers 4, da heißt es, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Wille. Und dieses Mädchen, deren Namen wir nicht einmal wissen, dieses Mädchen, das hatte wahrscheinlich irgendwo in der Küche, im hintersten Eck, ihren Platz beim Geschirr abwaschen und Kartoffelschälen. Aber das ist oft so, dass gerade die Kleinen, die Unscheinbaren, die Unauffälligen, dass das die Leute sind, die Gott unglaublich gut benutzen und gebrauchen kann. Denn alle im Haus von Naaman waren hilflos. Alle waren ratlos. Nur sie erinnert sich, sie rennt zur Chefin, zur Frau von Naaman und sagt, ich weiß jemand, ich weiß einen Gottesmann, einen Propheten in meinem Land, der kann helfen. Wenn überhaupt jemand, dann der. Und so wird diese Spülhilfe zur Lebenshilfe. Die Kleinste in der Hierarchie des Hauses benutzt Gott zur Rettung Naamans. Denn entscheidend war nicht, wie gesellschaftlich, wo sie da, in welcher Position sie stand, sondern es war nur wichtig, wie nah sie bei Gott stand. Entscheidend ist nicht, ob jemand Chef ist oder Angestellter, entscheidend ist, ob wir im richtigen Augenblick zu Mitarbeitern Gottes werden. Ob wir den Ruf Gottes in der Stille, im Gebet, im Gottesdienst hören, wenn Gott uns einen Auftrag gibt und diesen ausführen. Und das ist ja schon bezeichnend. Dieses entführte Mädchen in Syrien, das weiß noch, dass es in Israel einen Propheten Gottes gibt, dass der lebendige Gott helfen kann. Und das Verrückte in der Geschichte ist, nicht mal der König in Israel wusste das noch. Nicht mal der wusste, dieser Gedanke kam dem König in Israel nachher, als er den Brief bekommt, gar nicht in den Sinn. Und so ist es oft auch bei uns, dass es sicher viele Menschen gibt, die vielleicht auf der Suche sind nach Hilfe, nach Erfahrungen mit Gott, aber die das gar nicht mehr wissen. Die gar nicht mehr wissen, dass es da Gottesdienst und Angebote und Möglichkeiten gibt und Livestream und alles. Wir können nicht davon ausgehen, dass die Leute das alles wissen. Und dann heißt es in der Bibel, Naaman ging zu seinem, zum Syrischen, zum König und berichtete ihm, was das Mädchen gesagt hatte. Geh doch hin, sagte der König, ich werde dir einen Brief an den König von Israel mitgeben. Und da machte sich Naaman auf den Weg. Er nahm Silber und Gold mit. Und das sind ja ganz andere Maßeinheiten wie wir, deswegen hier stand heute eine andere Zahl, je nach Auslegung. Manche Ausleger sagen, das waren noch ganz andere Summen. Manche sagen, das waren 350 Kilogramm Silber und 100 Kilogramm Gold. Das sind Unsummen. Und 10 Festgewänder. Und dann heißt es, er überreichte dem König von Israel den Brief, in dem es hieß, ich bitte dich, meinen Diener Naaman freundlich aufzunehmen und von seinem Aussatz zu heilen. Als der König, der israelische König, als der König den Brief gelesen hatte, zerriss er das Gewand und rief: Ich bin doch nicht Gott. Er allein hat Macht über Tod und Leben. Und so geht dieser Naaman als Medizintourist auf Auslandsreise mit voller Brieftasche und dann merkt er, das ganze Geld nützt mir nichts. Und da kommt er in den Nordteil von Israel nach Samaria und da merkt Naaman ganz schnell, ich bin hier an der völlig falschen Adresse. Der König, der ist zwar mächtig, aber der kann mich nicht heilen. Der kann was tun für Handel und für Beziehungen, der ist für alles Mögliche zuständig, aber nicht für Heilung. Und der König, der macht deutlich, ja, du suchst was anderes, du suchst Heilung, Gesundheit. Und das weiß dann der König von Israel schon noch, so viel weiß er noch, dass das nicht in der Hand von Menschen liegt, sondern in der Hand Gottes. Dass Gesundheit eine Gabe Gottes ist, ein heiles Leben an Leib und Seele, ein Geschenk von höchster Hand. Und das wissen übrigens auch gute Ärzte. Ärzte wissen auch, dass sie Gesundheit nicht machen können, sondern sie können gewisse Dinge anstoßen, Heilungsprozesse anstoßen, unterstützen, aber Gesundheit machen kann niemand, kein Mensch. Und dann meldet sich allerdings, als Elisa das mitbekommt, meldet sich der Prophet zu Wort und sagt, wenn du geheiltes Leben suchst, dann weißt du, wo du das finden kannst. Der Elisa, der in der Nähe wohnt, und dann kommt der Naaman mit seinem ganzen Gefolge. Der Militärkonvoi hält vor Elisas Haus und die Leute staunen, wie kann das sein, so ein Riesenkonvoi, ein reicher Mann besucht hier diesen armen Propheten. Der sitzt in seiner Luxuskarosse, der Naaman schickt seinen Adjutanten und sagt, geh mal, melde mich an bei Elisa, der soll mal kommen. Und dann wartet er, bis der kommt. Und dann geht die Tür auf und dann rennt da so ein kleiner, so ein Bursche irgendwie heraus, läuft auf den Naaman zu und sagt, bist du der Patient? Aha, dann will er schon aussteigen, aber der Bote sagt, nee, halt, du kannst sitzen bleiben. Fahr jetzt einfach weiter zum Jordan und tauche da 7-mal unter, dann wirst du wieder gesund werden, dann bist du wieder heil. Und kaum ist das gesagt, schwupp, ist der wieder verschwunden und niemand mehr da, keine Spur von Elisa. Keine Sprechstunde, keine Untersuchung, keine Behandlung. Und da platzt dem Oberbefehlshaber der Kragen. Der sagt, das gibt's doch nicht. Ich mache so eine extra riesengroße Reise hierher und dann kann der Prophet nicht mal rauskommen und mich persönlich untersuchen. Ich bin doch Privatpatient und ich bin bereit, mehr als den 6-fachen Kassensatz zu bezahlen. Ich wünsche persönlich untersucht zu werden, behandelt zu werden. Und ich habe mir das genau vorgestellt. Der soll mir die Hand auflegen, der soll ein Zeremoniell machen. Und jetzt speist er mich mit Laufburschen ab. Eine Badekur im Jordan, in diesem Rinnsal. Ich bin doch nicht zum Baden gekommen. Das kann ich zu Hause machen. Badekur zu Hause, wir haben viel besseres Wasser. Und liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, da wird etwas deutlich. Der Naaman hat eine ganz genaue Vorstellung, wie die Heilung geschehen soll. Er erwartet, da kommt der Prophet, und dann erwartet er, dass er da ganz bestimmte Handlungen an ihm vornimmt, irgendein alternatives Heilverfahren, dass er eine Spezialtherapie beginnt, und dass das genau so alles abläuft und funktioniert. Kommt uns das nicht irgendwo bekannt vor? Wir bitten Gott auch um das eine oder um das andere. Und dann haben wir oft eine ganz klare Vorstellung, wie diese Bitte sich erfüllen soll. Und dann sind wir enttäuscht oder überrascht, je nachdem, wenn das anders kommt. Aber erinnert ihr euch noch, wie oft hat Gott Bitten erfüllt, aber ganz anders, als wir das eigentlich am Anfang gedacht haben? Und Gottes Hilfe überhaupt, sie besteht selten in ganz spektakulären, wundersamen Handlungen. Der Naaman, der erwartet ja so eine spektakuläre Therapie, aber der Elisa sagt was ganz Einfaches. Er sagt was Banales. Geh baden. In den Jordan 7-mal untertauchen, das setzt nur voraus, dass du in den Fluss steigen kannst, dass du dich waschen kannst und dass du auf 7 zählen kannst. Aber das ist zu einfach, das ist doch zu normal, zu banal, zu alltäglich. So wie das auch heute manchen zu einfach ist, nur zu beten bei Krankheit, nur Gott zu bitten, nur ein Vaterunser, nur Glauben, nur Vertrauen, nur die Mitglieder im Hauskreis um Unterstützung im Gebet bitten. Ich will jetzt absolut nichts, überhaupt nichts sagen, dass man ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen soll, das soll man. Aber bei uns kippt es ja oft auch in die andere Richtung, dass wir gar nichts mehr von Gott erwarten. Nichts mehr vom Gebet, nichts mehr von Gottes Hilfe. Sondern nur noch, genau wie dieser Mann, nur noch von dem Therapeuten. Oder wir suchen lieber nach dem Besonderen, nach der besonderen Gemeinde, nach dem gesalbten Prediger, der Heilung verspricht. Oder so, wie es auch manchen zu unattraktiv ist, am normalen Gottesdienst teilzunehmen. Was? Nur ein normaler Gottesdienst? Nur ein normaler Pfarrer? Nur normale Predikantin? Nur 2, 3 neue Lieder? Nur die Orgel? Nur Christus, sonst nichts? Da klickt man dann lieber weiter zum besonderen Gottesdienst mit dem prominenten Prediger, mit der professionellen Band, mit dem besonderen Flair und mit dem emotionalen Kick. Aber die Geschichte von Naemann, sie zeigt, dass man mit der Fixierung auf das Besondere, dass man damit Gott verpassen kann. Das ist eine Gefahr. Andersrum, dass Gott uns gerade im Einfachen, im Normalen begegnet. Aber es geht natürlich ja nicht um Äußerlichkeiten, es geht um das, was Gott sagen lässt. Das hat ja Naemann auch richtig erkannt. Es ist natürlich nicht das Wasser im Jordan, das diesen Mann gesund gemacht hat, sondern es ist das Wort Gottes, das Wort aus dem Prophetenmund, das ihn dort schickt und die Bereitschaft, das zu tun, genau wie bei der Taufe. Nicht das Wasser macht es, aber das Wort Gottes, das damit verbunden ist. Und so ist es auch bei der Predigt, bei der Segnung. Es kommt immer aufs Wort Gottes an und dass wir diesem Wort Gottes Glauben schenken und dass wir das tun, was Gott sagt. Wenn es zum Beispiel im Neuen Testament heißt, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du und dein Haus gerettet. Ist ganz einfach. Haben Sie das schon getan? Jesus Ihr Leben anvertraut? Glaube an Jesus, dann wirst du und die Deinen gerettet werden. Und darum ging es bei Naemann, es ging um Glauben, um Vertrauen. Sich ganz untertauchen, ganz hineingeben. Das war ein symbolischer Akt, ein zeichenhaftes Hineintäuchen, dass er gesagt hat, ich gebe mich jetzt ganz hinein in den Einflussbereich, Machtbereich Gottes, in Gottes Hand. Und 7-mal, das ist die Zahl der Ganzheit, das heißt auch dein ganzes Leben hingeben. Gib dein ganzes Leben Gott hin. Keine halben Sachen, nicht nur religiöse Zeremonie, ganze Hingabe an Gott. Naemann ging baden, aber er ging nicht baden. Er wurde nicht enttäuscht, sondern er wurde gesund und er wurde heil. Es wird nicht berichtet, was da genau passiert. Es ist nicht die Rede davon, dass irgendwie das Wasser angefangen hat zu brodeln oder sich verfärbt hat. Und es war ganz unspektakulär. Aber er steigt nach dieser, könnte man sagen, Taufe, steigt er heraus und er spürt, ich bin jetzt hier dem lebendigen Gott begegnet. Dieser Gott, der Herr ist über Leben und Tod. Und deswegen sagt er dann auch, ich will in Zukunft keinen anderen Göttern mehr Brand- und Schlachtopfer geben, nur noch dem Herrn, dem Gott Israels. Nicht jedem Kranken geht es wie Naemann. Nicht jeder Kranke wird körperlich geheilt. Aber es fällt etwas auf. Am Ende jubelt der Naemann nicht und sagt, er sagt nicht, er springt nicht herum und sagt, super Leute, jetzt bin ich geheilt, sondern er sagt, Halleluja, ich habe Gott kennengelernt. Und das ist wie in vielen anderen Heilungsgeschichten der Bibel auch, vor allem im Neuen Testament. Da zeigt sich, dass Heilwerden ist mehr als gesunder Körper. Es gibt viele Menschen, die sind äußerlich gesund, aber sie sind innerlich krank und kaputt und ihr Herz und ihre Seele ist zerbrochen. Ihre Beziehungen, ihr Selbstvertrauen, ihr Gottvertrauen. Und auf der anderen Seite kenne ich unzählige Christen, die leiden, unter Krankheiten leiden, unter Einschränkungen leiden und die sagen können, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das Wichtigste ist, dass ich zu Jesus gehöre. Dem Naemann, dem wurden noch ein paar Jährchen auf dieser Welt geschenkt. Aber es war wie bei jeder körperlichen Heilung, es war ja eine Heilung als zeitlicher Aufschub. Und irgendwann ist auch Naemann gestorben, aber bis dahin hat dieser Mann gelebt mit einer ganz, ganz großen Gewissheit, nämlich mit dieser Gewissheit, mein Leben liegt in Gottes Hand, was auch immer die Zukunft bringt. Und nichts kann mich von Gottes Liebe trennen, nicht mein Chef mit seinen esoterischen Praktiken. Weder Gesundheit noch Krankheit, weder Tod noch Leben, weder Erfolg noch Niederlage, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Ich bin in Gottes Hand und seine Liebe gilt mir heute und morgen und für alle Zeit. Und alle, die mit hineintauchen in Gottes Machtbereich, die sagen Amen.